Deutschlandfunk, Marktplatz.
Und hier ist Sandra Pfister und in dem Marktplatz heute geht es darum, wie wir nervenschonend Geld anlegen können, also investieren für später. Wie lege ich mein Geld mit Rendite an? Die Frage aller Fragen, kombiniert mit der Frage, dass ich ja auch noch ruhig schlafen möchte. Das ist natürlich in vielerlei Hinsicht eine individuelle Entscheidung, weil jeder ein anderes Risikobewusstsein hat oder auch andere Ansprüche an den Lebensstandard und weil wir alle auch unterschiedlich viel Geld zurücklegen können. Außerdem sind manche von uns jung, andere schon älter und auch das beeinflusst, wie wir investieren können und sollten. Aber es gibt auch eine Menge allgemeingültiger Kriterien, die man beherzigen kann, über die man nachdenken kann. Wir versprechen, wir strengen uns hier und heute an, möglichst viele dieser Kriterien zu nennen und möglichst viele Ihrer Fragen zu beantworten. Wir, das sind Katrin Bauer von Finanztest aus Berlin. Hallo Frau Bauer. Gerade eben war es noch da, jetzt ist sie immer noch da. Ich höre Sie atmen. Hallo Frau Bauer.
Hallo Frau Pfister. Hallo. Haben Sie mich gar nicht gehört?
Nee, ich habe Sie nicht gehört, aber jetzt hören wir Sie alle. Und Nils Nauhauser ist uns zugeschaltet. Er ist Altersvorsorge-Experte von der Verbraucherzentrale in Baden-Württemberg. Auch an Ihnen, an Sie guten Morgen. Hallo.
Ja, guten Morgen allerseits.
Und Bernhard Clark ist uns ebenfalls zugeschaltet aus Freiburg, aus dem Team der Servicezentren der Deutschen Rentenversicherung in Baden-Württemberg. Hallo, Herr Clark.
Ja, schönen guten Morgen.
So, ich mache mal kurz ein kleines Panorama auf, welche Fragen so aufploppen bei mir. Also, wie rechne ich denn überhaupt aus, welche Versorgungslücke ich habe, wie groß meine Versorgungslücke ist, wie viel Geld will ich eigentlich sparen, wie viel kann ich sparen, also wie viel kann ich mir denn eigentlich leisten und geht das eigentlich auch noch, wenn ich schon ein bisschen älter bin? Vielleicht wollen auch Sie das für sich klären. Sie können uns anrufen und uns einfach Ihre Erfahrungen teilen oder auch Fragen stellen. 00800 4464 4464 ist die Nummer unseres Hörertelefons. Das ist kostenlos. Frei für Sie. Wir rufen Sie auch zurück und die E-Mail-Adresse ist marktplatz@deutschlandfunk.de. Die erste Frage ist, es ist ja sehr schwierig, zumindest für den Laien, erstmal festzustellen, wie viel Geld brauche ich im Alter und wie viel fehlt mir eigentlich. Wir kriegen, zumindest diejenigen von uns, die fest angestellt sind, einen Rentenbescheid, aber da sind ja auch verschiedene Prozentsätze drin. Also wenn Ihr Geld mit so und so viel Prozent angelegt ist, dann kommt so und so viel raus. Herr Clark, Sie arbeiten bei der Deutschen Rentenversicherung. Wie finde ich denn überhaupt raus, wie viel Geld mir im Alter zur Verfügung steht?
Ja, grundsätzlich ist die jährliche Renteninformation, die von uns verschickt wird, erstmal ein guter Maßstab und das ist ja auch die Idee, dass sie jährlich verschickt wird, um eben zunächst mal wohlgemerkt Bruttobeträge lesen zu können, um zu erkennen, welche Rente kann ich erwarten. Ähnlich verhält sich es ja dann auch, wenn es aus der betrieblichen oder privaten Vorsorge Ansprüche gibt. Da gibt es ja auch jährliche Standmitteilungen, die ich erhalte, sodass ich zunächst mal eine Übersicht der Bruttobeträge habe, was natürlich in der Praxis dann doch immer ein bisschen schwierig ist, sich individuell eine Versorgungslücke zu errechnen, weil das zum Teil zu unterschiedlichen Zeitpunkten ist. Wenn man jetzt dieses Jahr 60 wird, ist es ja zum Beispiel das 67. Lebensjahr bei der Deutschen Rentenversicherung. Vielleicht möchte ich ja auch schon früher in Rente gehen, was dann eigentlich auch mit geringeren Beträgen verbunden ist. Und natürlich die Nettorisierung dessen. Das heißt, letztendlich habe ich ja, Hintergrund ist ja auch die Versteuerung der Renten. Das heißt, ich habe ja dann auch Abgaben für Steuern, aber halt auch für Kranken- und Pflegeversicherung zu leisten. Und von daher ist es dann doch gar nicht so einfach für den Laien, da einen Weg zu finden. Wir als Deutsche Rentenversicherung bieten da auch eine Beratung an in unseren Intensivgesprächen zur Altersvorsorge, wo eben der Kunde uns seine jährlichen Mitteilungen vorlegt und wir ihm daraus eine Berechnung starten, dass ähnlich wie Sie es schon sagten, Frau Pfister, bei der Lohnabrechnung oben steht brutto, unten steht netto und was dazwischen passiert, das lässt sich eben auch in solchen Beratungsgesprächen klären.
Denn es gehen eben auch noch die Steuern ab. Kann man dann auch die Altersvorsorgeverträge, die man sonst noch so laufen hat, kann man die auch mitbringen? Nehmen Sie alles zusammen?
Ja, danke nochmal für die Nachfrage. Genau so ist es. Also das heißt, es geht dann nicht nur um die deutsche Rentenversicherung, sondern auch um die Zusatz- und Privatvorsorge. Weil unterm Strich muss ich ja ein Bild über meine Gesamteinnahmen haben. Und das macht die Sache ja auch so kompliziert.
Wie ist es dann? Also gibt es auch irgendwelche Tools, wenn ich sage, ich möchte jetzt nicht eigens einen Termin bei Ihnen machen? Gibt es auch irgendwelche Tools, mit denen ich das online zum Beispiel machen kann? Wo ich dann einfach die Beträge einhacke und dann kommt was raus?
Ich muss gestehen, das, was da so auf dem Markt ist, konnte mich jetzt zumindest nicht letztendgültig überzeugen. Was ich von meinen Kunden beobachtet habe, dass mancher, finde ich, sich eine Excel geschrieben hat und sich selber einen Weg gebahnt hat. Ich weiß nicht, ob der Herr Nauhauser oder die Frau Bauer da eine Idee haben, welche Tools auf dem Markt sinnvoll sind.
Frau Bauer. Fragen wir direkt mal Sie.
Also ich wollte vielleicht da noch mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar, ich kann mich daran erinnern, als ich Anfang 20 war, da wurde mir auch eine Rentenlücke ausgerechnet. Die war irgendwie ziemlich riesig, beziehungsweise der Betrag, den ich hätte sparen sollen, der war dann riesig. Und da bin ich so erschrocken, weil so viel Geld hatte ich damals gar nicht. Das hätte ich gar nicht bezahlen können. Und ich glaube, dass man diese Lücke vielleicht seriöserweise sowieso erst später berechnen kann. Aber wichtig ist es trotzdem, dass man einfach mal anfängt zu sparen mit dem, was man dann halt hat und nicht jetzt irgendwie so ein Fokus darauf hat, wie viel fehlt mir denn genau. So genau weiß man es ja eigentlich auch nicht, außer kurz vorher, wenn man dann genau weiß, wie viel ist jetzt meine Miete, wie viel sind jetzt meine Versicherungen und so weiter und wie viel brauche ich zum Leben. Da habe ich ja mit Anfang 20 überhaupt keine Ahnung.
Mhm. Wichtiger Punkt. Also erstmal mit Anfang, man muss nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, weil man mit Anfang 20 noch gar nicht weiß, wie die berufliche Laufbahn aussieht und wie viel Geld man überhaupt da ansparen kann und wie man auch rentenversicherungsmäßig abgesichert ist. Ich würde den Ball trotzdem nochmal gerne an Herrn Nauhauser weiterspielen. Es gibt ja so viele Tools online, die versprechen, die Rentenlücke auszurechnen. Was halten Sie davon? Funktioniert das?
Ja, naja, bedingt. Also es ist im Grunde nicht so kompliziert. Also wenn Sie heute jung sind, 20, 30 Jahre alt und Sie haben noch 30 Jahre, dann ist es natürlich eine Binse. Niemand kann wirklich für die nächsten 30 Jahre seriös vorhersagen, wie wird sich die gesetzliche Rente entwickeln. Bislang gab es immer Rentensteigerungen, also ähnlich der Lohnentwicklung auch. Wenn das politisch weiterhin so passiert, dann kann man sagen, da gibt es auch in Zukunft Rentensteigerungen, die dann zumindest die Inflationsrate im Schnitt ausgleichen oder sogar überkompensieren. Damit kann man wahrscheinlich rechnen, aber ganz sicher ist das auch nicht. Und was macht denn der Kapitalmarkt die nächsten 30 Jahre? Also als Riester eingeführt wurde vor 20 Jahren, da hat man gedacht, ja, 4-5% Zinsen sind da locker drin. Ja, kam halt anders. Die Zinsen sind gesunken und es gab Null- und Negativzinsen. Und dann kamen die ganzen Gebühren der Anbieter noch oben drauf. Und unterm Strich haben viele da eine Nullrendite mit erwirtschaftet. So, und das ist natürlich alles sehr, sehr variabel. Deswegen, und gleichzeitig gibt es ein ganz massives Interesse der Versicherungswirtschaft, der Banken, der Sparkassen, natürlich allen Leuten da draußen einzureden, ihr habt eine Versorgungslücke, jeder muss sparen und das ist natürlich ein Absatzinstrument, diese Versorgungslücke. Und deswegen ist es auch kein Wunder, also wenn man da reingeht in so einen Finanzvertrieb, zur Sparkasse oder zu einem Versicherungsvertreter, die rechnen einem dann alle was aus und dann muss man irrsinnige Beträge zur Seite legen. Aber wenn man mal genauer hinschaut, würde ich da mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also wer eine gesetzliche Rente hat, wer Vollzeit arbeitet, wahrscheinlich überwiegend Vollzeit arbeitet, wer vielleicht eine betriebliche Altersvorsorge hat und immerhin die Hälfte der Deutschen haben ja dann auch irgendwann eine eigene Immobilie, die müssen sich jetzt da keinen ganz großen Kopf um ihre Altersrente machen. Aber ja, also es ist nicht ganz so einfach, deswegen würde ich bei diesen Lückenrechnern immer ein bisschen mit Vorsicht dazu raten, die zu verwenden. Stiftung Warentest hat ja da was auf der Seite, die Deutsche Rentenversicherung rechnet dann im Einzelfall auch mal das eine oder andere aus. Wir können das auch rechnen, aber am Ende kommt es vielleicht doch anders, als man es angenommen hat. Beginn der Beratung.
Also Sie würden da wirklich zu einer Einzelfallberatung raten und der Tenor ist jetzt erstmal nicht in Panik verfallen.
Ja, unbedingt. Und dann nur mal kurzes Beispiel. Wenn man jetzt sagt, ich nehme 100 Euro und lege die 30 Jahre lang an und ich würde eine Rendite bekommen von 5%. Klammer auf, das ist das, was real Aktienmärkte, real nach Inflation Aktienmärkte die letzten 120 Jahre erbracht haben. Dann habe ich vielleicht Erträge von 45.000 Euro. Wenn ich real aber nur 3% kriege, weil die Produkte, die mir verkauft werden, so teuer sind, dann habe ich die Hälfte. Dann habe ich nur 22.000 Euro Ertrag. So, und wenn ich natürlich so lange Zeiträume habe, dann macht es viel mehr Unterschied, ob ich günstig und bedarfsgerecht vorsorge oder ob ich einfach irgendwas abschließe und da die üblichen Provisionen und Kosten bezahle, dann habe ich nachher halb so viel für die Rente. Das heißt, wichtig ist wirklich effizient und bedarfsgerecht vorzusorgen.
Da sind wir gleich schon bei dem Thema, wo kriege ich gute Beratung? Denn Sie haben ja schon gesagt, viele erwarten, wenn sie bei Banken, Sparkassen oder auch Online-Vertrieben reingehen, dass sie eine kostenfreie Beratung bekommen, weil sie so sozialisiert wurden. Man geht zur Bank und da berät einen jemand und es kostet ja nichts. Aber diese Kosten sind internalisiert. Heißt das, Sie raten zu Honorarberatern, denen man Geld dafür gibt, dass sie einen bei der Geldanlage beraten, Herr Nauhauser?
Nein. Das, also grundsätzlich würde ich gerne natürlich den Ratsuchenden da draußen einen Berufsstand nennen und sagen, nehmt den Berater, der nach Gewerbeordnung oder wie auch immer zugelassen ist, wie folgt. Aber das haben wir nicht. Wir haben keine unabhängige Finanzberatung. Die EU-Kommission wollte das letztes Jahr mal wieder regeln und ist dann am Widerstand leider auch aus Deutschland gescheitert. Es gibt keine tatsächlich unabhängige Beratung. Es gibt Honorarberater, das haben Sie angesprochen. Aber das, was wir da in der Beratung mitbekommen, die Verbraucher kommen ja auch zu uns mit solchen Vorschlägen von Honorarberatern. Da heißt es dann, ja, was ist denn von dieser Vorschlag zu halten? Die gucken wir uns dann an. Na, stellen wir fest, vielfach werden dort auch nur Versicherungen verkauft. Die kriegen dann zwar keine Provision vom Versicherer, aber dafür soll der Verbraucher 8.000 Euro an den Berater bezahlen. Für was eigentlich? Ja, angeblich hat der Berater dann 20, 30 Stunden Zeit damit verbracht, diese Versicherung rauszusuchen und wie auch immer eine Lösung. Das ist leider für Verbraucher schwierig, dieser Markt. Deswegen würde ich da auch immer zur Vorsicht raten und sich im Moment muss ich sagen, entweder man vertraut diesen Leuten. Klar gibt es auch unabhängige Institutionen wie die Stiftung Warentest, Deutsche Rentenversicherung, Verbraucherzentralen, aber der Markt ist leider völlig ungenügend geregelt.
Also Finanzcoaches, um das nochmal einfach zu sagen, Finanzcoaches, Honorarberater, das sind ungeschützte Begriffe, richtig?
Nee, also Finanzcoach, ja, ist völlig ungeschützt. Da gibt es auch entsprechende Programme, wo man 2.000, 3.000 Euro oder ein paar hundert Euro zahlt und sich dann YouTube-Videos angucken darf und vielleicht in einem WhatsApp-Chat eingeladen wird. Also das braucht man auch nicht. Es gibt auch kostenfreie Online-Seminare der Verbraucherzentralen, da kann man sich auch informieren. Und diese Honorarberatung, doch, da gibt es schon regulierte Begriffe. Es gibt den Honorarfinanzanlagenvermittler, also der, Honorarfinanzanlagenberater. Der berät zu Investmentfonds vorzüglich. Ja, aber wenn ich da als Verbraucher nicht weiß, ob ich nachher einen Investmentfonds brauche oder ob ich was anderes brauche, dann weiß ich ja nicht, soll ich jetzt einen Honorarfinanzanlagenberater fragen. Oder wenn ich als Verbraucher schon wüsste, ich brauche ein Wertpapierdepot, dann kann ich mich an einen Honoraranlageberater wenden. Aber vielleicht brauche ich gar kein Wertpapierdepot. Sondern eine Einlage oder irgendwas anderes. Also der Gesetzgeber hat leider diesen unabhängigen Finanzberater nicht reguliert. In anderen Ländern gibt es das. In anderen Ländern gibt es dafür auch ein striktes Provisionsverbot. Da kann man sich dann darauf verlassen, dass es eine unabhängige Beratung ist. Aber das haben wir in Deutschland leider nicht.
Mhm. Einen Punkt möchte ich nochmal ansprechen, Frau Bauer. Da kennen Sie sich mit Sicherheit auch aus, weil viele jüngere Leute das nutzen, die sogenannten Robo-Advisor. Also man kann gerade bei Online-Brokern dann Aktien kaufen zum Beispiel und kann sich von denen beraten lassen, wie von einem, in Anführungszeichen, Finanzberater. Ist das ganz günstig und umsonst oder zahle ich da irgendwie in einer anderen Währung?
Ja, das kostet alles Geld. Robo-Advisor, die übernehmen einfach die Verwaltung der Geldanlage. Ich kann da ins Internet gehen, kann Fragen beantworten, dann schlägt mir der Robo-Advisor ein bestimmtes Portfolio vor, das meistens eine Mischung ist aus Aktienfonds und Anleihenfonds und manchmal auch ein bisschen Gold. Dann kommt auch die Hürde. Also man sollte eigentlich auch ein bisschen beurteilen können, ob das wirklich das ist, was man anlegen wollte. Also wenn man jetzt ein völliger Neuling ist, dann sind aus unserer Sicht RobotWiser nicht so gut geeignet. Genau, aber wenn man dann das ein bisschen beurteilen kann, und dann kann man auch sein Geld den RobotWisern anvertrauen. Man zahlt aber jährliche Verwaltungsgebühren. Und die Frage ist halt wirklich an der Stelle, wenn man jetzt einmal im Jahr selber sein Portfolio wieder ins Gleichgewicht bringen würde. Also beispielsweise, ich muss jetzt mal ein bisschen ausholen, hat man sich entschieden, dass man ausgewogen anlegen möchte, zu 50%, also in sichere Anlagen, und zu 50% in Rendite, also chancenreiche Anlagen, also Aktienfonds. Und dann kann man im Grunde genommen das mit zwei Fonds umsetzen und kann es dann auch selber einmal pro Jahr wieder ins Gleichgewicht bringen. Wenn die Aktien zum Beispiel gestiegen sind, hat man vielleicht plötzlich 70% Aktien statt 50 im Depot. Das ist natürlich dann zu viel. So viel Risiko wollte man ja nicht. So, und das ist eigentlich, was ein RobotWiser dann auch macht. Und es gibt natürlich Leute, die haben wirklich überhaupt gar keine Lust, sich mit ihrer Geldanlage zu beschäftigen, oder auch keine Zeit, und möchten das gerne in professionelle Hände legen. Und für die ist das auch geeignet. Aber man muss natürlich Geld dafür bezahlen, es kostet diese Dienstleistung.
Dann, weil wir jetzt gehört haben, dass es gar nicht so einfach ist, jemanden zu finden, der einen neutral berät, aber jede Menge Werbung dafür, dass man angeblich neutral beraten wird. Ich würde die Geldanlage, über die wir jetzt gleich sprechen, in verschiedene Phasen unterteilen. Denn wenn man ein junger Mensch ist, legt man ja, das haben Sie auch gerade geschildert, Frau Bauer, in der Regel ganz anders an als jemand, der schon länger Geld verdient, der seine Einnahmen gut abschätzen kann, wie viel da im Laufe des Lebens noch dazukommt, der vielleicht auch schon genau weiß, dass er ein Haus hat oder irgendwas anderes abbezahlt. Wenn ich ein junger Mensch bin mit meinem ersten Einkommen, das vielleicht noch nicht mega üppig ist, was würden Sie da als allererstes angehen, Herr Nauhauser?
Ja, also es gibt so diese Faustformeln, ne? Die sind dann immer gut für den Durchschnittsanlegerin, die Durchschnittsanleger, aber individuell kann man natürlich davon abweichen. Also deswegen diese Faustformel ist immer gucken, hat man eine Rücklage? Das heißt, wenn irgendwas kaputt geht, ein Auto, ein Fahrrad, irgendwas, hat man ein bisschen Geld angespart, vielleicht auf einem Tagesgeldkonto, damit es auch Zinsen gibt, da kann man ja auch 3% schon für kriegen. Hat man ein bisschen was angespart, um halt einfach nicht den Dispo überziehen zu müssen, denn Dispo überziehen ist richtig teuer, das ist 10% Zinsen aufwärts. Also das ist so eine Regel, möglichst Kredite vermeiden, denn die sind sehr teuer. Und dann das Zweite ist, als junger Mensch muss man halt ein bisschen zur Seite legen und auch flexibel bleiben, denn man weiß ja vielleicht noch nicht, also wann wird man die eigene Wohnung vielleicht irgendwann ausstatten oder die Mietwohnung ausstatten, braucht man Möbel, braucht man tatsächlich ein schöneres, ein größeres Auto oder ein größeres E-Bike oder was auch immer. Das heißt, diese Anschaffungen, wo man sagt, ja, da brauche ich in den nächsten paar Jahren den oder den Betrag, das würde ich auch eher ein bisschen sicherheitsorientiert anlegen, damit das auch wirklich verfügbar ist. Und dann ist es relativ simpel. Alles, was zur Altersvorsorge angespart wird, muss man sich ein bisschen damit befassen, mit dem Aktienmarkt. Und wenn man das macht, muss man feststellen, auf Sicht von 30, 35 Jahren war der Aktienmarkt unterm Strich sogar sicherer als sichere Papiere. Das heißt, die schlechteste Rendite, selbst wenn Sie Pech hatten und nach 30 Jahren noch ein Crash kommt, die war dann besser als die beste Rendite im Zinsmarkt. Und deswegen ist natürlich auf Sicht von 30 Jahren, 35 Jahren der Aktienmarkt unverzichtbar für die Altersvorsorge. Nur ist entscheidend, dass man das richtig angeht. Und da gibt es zwei einfache Grundsätze: breit streuen, Kosten minimieren. Und das geht mit ETFs.
ETFs, breit streuen, Kosten minimieren, also relativ hoher Aktienanteil. Ist das auch das Ergebnis, zu dem Sie kommen, Frau Bauer, bei Finanztest?
Ja, ganz genau. Also Kosten minimieren ist ein ganz wichtiger Punkt. Also auch nicht nur indem man ein günstiges Produkt kauft, sondern auch, dass man einen günstigen Anbieter hat. Man braucht ja ein Depot, wenn man einen ETF kauft. Und auch da sollte man schauen, dass man so geringe Kosten wie möglich hat.
Sagen Sie eben noch mal, was ein ETF ist. Wir sind da gerade so drüber hinweggegangen. Wir haben noch 2 Minuten bis zu den Nachrichten. Was ist eigentlich genau ein ETF? Das ist ja das neue fancy Produkt. Oder es sind die Produkte, von denen alle sprechen. Was steckt dahinter?
Also ein ETF ist ein Investmentfonds. Das heißt also, viele Anleger geben da ihr Geld rein in einen Topf und dieses Geld wird dann angelegt am Aktienmarkt. Und bei einem ETF ist es so, dass da gibt es keinen Manager, so wie bei aktiv gemanagten Fonds, der Aktien aussucht, sondern der ETF, folgt einfach einem Index. Also alle kennen ja wahrscheinlich den DAX, den deutschen Aktienindex. Und dann würde sich der ETF, wenn er auf den DAX läuft, einfach genauso entwickeln wie der DAX. Allerdings, wenn ich das gleich noch dazufügen darf, der DAX wäre jetzt aus unserer Sicht nicht breit genug gestreut. Es wäre schon besser, man würde einen Weltindex nehmen, der halt viele Länder und viele Branchen vereinigt.
Also darum geht es, möglichst breit zu streuen, damit man nicht die Risiken, die zum Beispiel in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Branche auflaufen, damit man die nicht alle in seinem ETF bündelt.
Genau, also es gibt ja viele, es gibt ja Tausende von ETF inzwischen und es gibt natürlich auch sehr viele Spezialsachen. Ja, zum Beispiel ja auch ganz hip gewesen, erneuerbare Energien. Ja. Ist leider in letzter Zeit nicht mehr so gut gelaufen und da kann man halt einfach dann auch die Risiken schon sehen, wenn man sich zum Beispiel nur auf eine Branche beschränkt.
Das heißt, dass dazu würden Sie, das wäre schon sehr risikoorientiert, wenn man diese eine Branche nehmen würde, da muss man dann sehr von überzeugt sein. Das sollte aber dann nicht der einzige ETF sein, den man hat.
Auf gar keinen Fall. Also wenn man ein Brancheninvestment macht, dann nur als Beimischung. Immer als Basisanlage einen Weltindex, einen ETF auf einen Weltindex.
Karin Bauer von Finanztest aus Berlin. Wir reden über die richtige Geldanlage, wie die angepasst ist an die eigenen Lebensumstände, ans Alter. Wir sprechen gleich weiter nach den Nachrichten im Marktplatz im Deutschlandfunk. Bis gleich. Sie hören den Marktplatz im Deutschlandfunk und hier geht's heute um Geldanlage in jedem Alter. Wie kann ich Geld, das ich übrig habe oder das ich mir abspare, gut investieren? Wir waren gerade bei dem Punkt bei jungen Leuten, wenn sie was übrig haben und erstmal ihre Schulden getilgt haben, also kein Dispo laufen haben, dass sie breit streuen sollten, dass sie lange halten sollten und dass sie darauf achten sollten, dass Geldanlagen geringe Kosten haben. Ich glaube, auf den Punkt kann man wieder zurückkommen, auf die geringen Kosten. Wie finde ich denn raus, ob Geldanlagen geringe Kosten haben, Herr Clark?
Ich denke, es ist schon von Frau Bauer und Herrn Nauhauser erwähnt worden, dass eben es verschiedene Dinge auf dem Markt gibt. Wir haben natürlich dominant durch die Vertriebe der Banken und der privaten Versicherungswirtschaft auch prominent die private Rentenversicherung, die dann oft in Form der Riester-Rente oder der Basisrente einem begegnet oder auch im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge. Aber ich denke, es ist ja schon rausgeklungen, dass sich vieles auf dieses Thema ETF hin bewegt und eben dadurch auch zum einen eine breite Abdeckung des Marktes passiert und zum anderen eben eine sehr günstige Kostensituation. Ich muss halt immer wissen, wenn jemand mit mir über das Thema Altersvorsorge spricht, wie funktioniert das Geschäftsmodell? Ist das jetzt jemand, der eben eine Provision erhält, eine Courtage erhält für das Gespräch und dadurch natürlich die Beratung, die Informationen gelenkt sind hin auch Richtung private Versicherungswirtschaft? Oder spreche ich mit jemand von der Verbraucherzentrale oder blätter in einer Finanztest oder auch habe mit der deutschen Rentenversicherung Kontakt, wo eben dann das Interesse des Bürgers im Mittelpunkt steht und nicht eigene Interessen.
Und da sprechen Sie von Provisionen im Wesentlichen, ne? Die Kosten, die zum Beispiel in Fonds eingebaut sind, die nicht ETFs sind, das sind dann oft die Kosten für das Management und die können dann irgendwie 3-4%
sein. Das ist die Management-Fee, also das heißt, ich habe ja dann die Situation, einen sogenannten Ausgabeaufschlag schon zu bezahlen für den Vertrieb. Bei Aktienfonds reden wir da meistens meistens über 5%. Und dann kommt eben noch eine Management-Fee, also auf Deutsch gesagt, für die Arbeit der einzelnen Aktien, die eben rausgesucht werden, lässt sich die Bank sozusagen zwischen 1,5 und 2% des Guthabens als Gebühr bezahlen. Und eben das sind eben Dinge, die dann halt, wie es eben schon erwähnt wurde, bei diesen ETFs, MSCI World, im Bereich von 0,2 bis 0,4% von den Kosten liegen. Und das ist natürlich, es klingt immer sehr wenig, 1-2%, was ist das dann schon? Aber es ist natürlich, wenn jetzt jemand 50.000 Euro angelegt hat, was schnell mal bei der Altersvorsorge zusammenkommt oder mehr, dann reden wir halt über 1-2.000 Euro Gebühren im Jahr, anstatt eben ein Bruchteil dessen.
Hm. Danke nochmal für die Erläuterung. Herr Putami aus dem Schwarzwald hat uns angerufen. Und Herr Putami, wenn ich das richtig sehe, stört es Sie so ein bisschen, dass wir hier auch sehr positiv über Geldanlage reden. Bevor wir das in einem allzu rosigen Farben zeichnen, wie sind Ihre Erfahrungen?
Ja, guten Morgen in die Runde, Putami. Ich habe vor ungefähr 20 Jahren in die Windenergie investiert in Form von Genussscheinen. Und die Firma, das Unternehmen hat ja wirklich sehr gute Nachrichten, gute positive Nachrichten und Investitionen propagiert. Und aus heiterem Himmel ist das Unternehmen pleite gegangen, also Insolvenz gemeldet. Ich habe das meiste Geld von mir verloren und nur einen Bruchteil wiederbekommen, allerdings in Raten über Jahre. Nun, ich habe gelernt, dass eine Taube in der Hand besser als 10 auf dem Baum. Wir leben in einer sehr riskanten finanziellen Situation mit vielen Spekulationen auf dem Finanzmarkt. Und deswegen, ich persönlich würde ich bevorziehen, mein Geld unter dem Kopfkissen zu behalten, statt das ganze Geld zu verlieren. Natürlich bewusst, dass es durch die Inflation auch der Wert des Geldes auch gemindert wird. Aber immerhin habe ich den Überblick über mein Geld, hart erarbeitetes Geld und somit das halt die Situation, die ich einfach denke.
Herr Putami, danke. Ich meine, das ist ja natürlich auch was Hartes, was Ihnen da widerfahren ist. Ein Totalverlust mit dieser speziellen Firma. Herr Nauhauser, was würden Sie entgegnen? Er behält sein Geld lieber unterm Kopfkissen nach dieser Erfahrung.
Nein, Herr Putami, aber Sie haben, danke für die Frage, Sie haben einen wirklich wahnsinnig wichtigen Punkt halt angesprochen, ne? Also Sie haben in einzelnen Geldanlageprodukte. Sie haben Genussscheine gekauft von einem Anbieter. Ich glaube, es war erneuerbare Energien. So. Ja. Und jetzt ist das Problem natürlich, deswegen ist es ein absolutes No-Go, niemals sowas kaufen. Auch wenn Sie völlig überzeugt sind von Ihrem Unternehmen, kaufen Sie nicht, setzen Sie nicht alles auf eine Karte. Das ist das Gegenteil von dem, was wir vorhin besprochen, Risiken breitstreuen. So. Und jetzt will ich Ihnen sagen, das ist super, super ärgerlich, weil hätten Sie das Geld breit angelegt, dann wäre das heute nach 20 Jahren ein Vielfaches Ihres Einsatzes. Also Sie hätten vielleicht, wenn das 20.000 Euro, ich habe jetzt die Zahlen, es wären wahrscheinlich um die 100.000 Euro gewesen, weil in 20 Jahren die weltweiten Aktienmärkte entsprechend gut gelaufen sind. Also das ist sehr, sehr ärgerlich. Deswegen lautet mein Rat eben, nicht ganz die Finger von diesen Geldanlagen und einzelnen Investments lassen, sondern wenn Sie an den Aktien oder wenn Sie überhaupt in Geldanlagen investieren, entweder Sie machen es ganz sicher, dann nehmen Sie bitte Einlagen, schlagen Sie Finanztest auf und da gibt es Zinsen, 3%. Wenn Sie das nicht bei einer Bank anlegen wollen, kaufen Sie Bundesanleihen, da gibt es auch 2,5 bis 3%. Das ist auch noch besser, als unter das Kopfkissen zu legen. Oder aber, wenn Sie sagen, ich will mehr Rendite, dann nehmen Sie eine breite gestreute Anlage, das ist ein ETF in weltweite Aktienmärkte. Da haben Sie auf lange Sicht die allerhöchsten Renditen. Und bei so einem Anlagezeitraum wie 20 Jahre werden Sie auch mit 80 5% Wahrscheinlichkeit aufwärts den Zinsmarkt schlagen, aber ganz leicht. Ja, aber solche Erfahrungen gibt es ganz, ganz viele leider.
Entschuldigung, aber ich bin der Meinung, dass seit dem Lehman Brothers Finanzkrise ist, hat sich überhaupt nichts geändert eigentlich. Wer garantiert mir, dass morgen kein Krieg ausbricht und ich mein ganzes Geld verliere heutzutage?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Und dann bricht irgendwo ein Krieg aus. Dann gibt es einen Krieg zwischen zwei Ländern. Und dann ist Krieg ist immer schlecht für alles. Für die Kapitalmärkte, für die Menschen. Krieg ist schlimm. Deswegen, wir hatten ja auch schon zwei Weltkriege im letzten Jahrhundert. Und die Daten aus diesem letzten Jahrhundert haben Forscher zusammengetragen. Was haben denn internationale Aktienmärkte gemacht in den letzten 120 Jahren? Was haben internationale Zinsmärkte gemacht in den letzten 120 Jahren, trotz dieser zweier Weltkriege? Und das hat man ausgerechnet. Können Sie nachgucken. Schönes Buch, Jeremy Siegel, Stocks for the Long Run. Da findet man halt raus, die Aktienmärkte waren rentabler und waren auch sicherer auf lange Sicht. Und trotz zweier Weltkriege.
Wenn ich in die Rüstung dann investiere, aber das ist ja auch eine ethische Frage für mich.
Herr Buttamy, Sie investieren nicht in die Rüstung, Sie investieren nicht in erneuerbare Energien, sondern investieren überall. So, und auch in allen Ländern. Und natürlich ist das schlecht, wenn irgendwo Krieg ausbricht, gar keine Frage. Aber dadurch, dass Sie Ihr Geld eben streuen, dass Sie nicht alles auf eine Karte setzen, ist das Risiko minimiert.
Herr Buttamy, man merkt, Sie sind gebranntes Kind. Ich glaube, dieses Argument verfängt bei Ihnen nicht, weil Sie so eine schlechte Erfahrung gemacht haben, dass Sie wirklich auf Nummer sicher gehen wollen. Wir lassen an dieser Stelle mal stehen, weil das ja auch eine Extremerfahrung ist, aber sicher kein Einzelfall, wie Sie gesagt haben. Herr Nauhauser, was wir da rauslesen können, war dieses breite Streuen. Nicht in Einzelaktien gehen, egal wie sehr die im Moment gehypt sind oder ein Geheimtipp sind, wenn man halbwegs ruhig schlafen will und nicht ein risikoaffiner Typ ist. Jetzt haben wir schon mehrfach gehört, einen breit gestreuten Aktienfonds, einen ETF, MSCI World ist da der Klassiker von verschiedenen Anbietern. Ein Hörer schreibt uns um Himmels Willen, da empfehlen sie MSCI Fonds, da kommen ja zu den vielen Risiken auch noch das überbordende Währungsrisiko dazu. Ja, nicht. Frau Bauer, was sagen Sie dazu?
Also es ist richtig, wenn man ein Investment hat in MSCI World, ist man hauptsächlich in den USA investiert, derzeit so ungefähr zu 70%. Das liegt einfach daran, dass die USA der mit Abstand wichtigste Aktienmarkt sind in der Welt. Und in den USA werden natürlich die Aktien in US-Dollar gehandelt und da hat man natürlich auch ein Währungsrisiko. Es gibt aber nicht nur ein Währungsrisiko, es gibt natürlich auch Währungschancen. Also der Dollar kann steigen oder fallen. Und wenn man das jetzt über die Jahre betrachtet, dann kann man jetzt sagen, dass eigentlich bei Aktienfonds die Währungsrisiken durch die Entwicklung der Aktienkurse überlagert sind. Das gibt schon mal ein, zwei Jahre, wo man dann merkt, ja gut, das hätte jetzt noch ein bisschen mehr zum Beispiel Plus geben können, wenn der Dollar nicht gefallen wäre, sondern gestiegen wäre. Aber das macht auf lange Sicht eigentlich nichts aus. Es ist was anderes, wenn man jetzt ein Investment hat. Es gibt ja auch ETF, die in Anleihen investieren, nicht in Aktien. Und Anleihen sind ja bringen ja eigentlich, also in der Regel weniger Erträge als Aktien. Die schwanken nicht so sehr. Und die kauft man normalerweise, um auch eine sichere Geldanlage in seinem Depot zu haben. Und wenn man jetzt da aber nicht in Euro-Anleihen geht, sondern in US-Dollar, dann hat man tatsächlich auch ein Risiko, was man ja an der Stelle gar nicht haben will, weil es soll ja die sichere Anlage sein.
Diese Kritik, die da auch mitschwangt, dass nämlich Aktien von US-Unternehmen, insbesondere Apple, Microsoft, Alphabet, Nvidia, von den großen Tech-Konzernen in den USA total übergewichtet sind im MSCI World. Verfängt die?
Also das ist natürlich...
Oder kann man sie ausbalancieren? Genau.
Das ist natürlich auch wieder jetzt eine aktive Entscheidung oder eine aktive Herangehensweise. Ein ETF ist eine passive Anlage und die Aktien haben sich so gut entwickelt und deswegen sind sie ja auch so stark. Wir haben aber trotzdem mal getestet und verschiedene Depots einfach mal im Rückblick angeschaut. Also wenn man jetzt mehr MSCI World gehabt hätte oder weniger. Und dann haben wir festgestellt, dass man eigentlich mit MSCI World ganz alleine in den meisten Fällen am besten abgeschnitten hat. Und der MSCI World hatte ja nicht immer Technologieaktien an der Spitze. Ja, ist ja auch noch so gar nicht so lang her, da waren Ölkonzerne an der Spitze. Mhm. Aber der entwickelt sich halt so, wie die Aktien sich entwickeln. Und wenn die halt steigen, dann haben die halt mehr Gewicht. Mhm.
Lassen wir Herrn Hermann zu Wort kommen aus Künzenhausen. Hallo, Herr Hermann.
Ja, grüß Gott. Mein Name ist Ernst Hermann aus Künzenhausen. Ich bin seit dem knappen Jahr in Rente und habe von meinem Arbeitgeber Direktversicherungen bekommen, die gezahlt wurden, obwohl ich war also über der Sozialversicherungsgrenze und es wurde Gehaltsumwandlung gemacht und ich habe über 20, teilweise 30 Jahre hier mein Gehalt praktisch gekürzt und habe in diese Lebensversicherung eingezahlt. Und jetzt kommt im Nachhinein, der eine ist aus 1993 und die andere ist aus 1998. Und jetzt hat vor, ich glaube 2004 war es, wurde beschlossen, dass man auf diese Beiträge Krankenkassenbeiträge bezahlen muss, und zwar im vollen Umfang in Höhe von 15,7% und über einem gewissen Freibetrag von 160 Euro im Monat. Und das wurde im Nachhinein geändert. Also man wird auf der einen Seite angehalten, doch selber dafür zu sorgen, dass man etwas höhere Rente bekommt, verzichtet auf Gehalt. Dieser Gehaltsverzicht hat keinen Einfluss in meinem Fall auf die Beiträge zur Krankenversicherung, weil ich über der Sozialversicherungsgrenze bin. Und jetzt soll ich im Nachhinein auf meine Beiträge 15,7%, also Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeitrag an die Krankenkasse bezahlen. Das ist doch ein Betrug durch die Hintertür.
Da geht es Ihnen um die Rechtssicherheit, ob man das nachträglich nochmal abwandeln darf.
Warum kann man das überhaupt so beschließen? Nachträglich in bestehende Verträge eingreifen.
Ist natürlich eine politische Debatte. Ist das
Es gibt ja bereits mehrere Gerichtsurteile, die das sogar bestätigt haben. Ich verstehe das nicht. Und das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, die Art und Weise, wie im Jahr 1993 beworben wurde von einem großen namhaften Versicherungsunternehmen in Deutschland. Die hatten mir, ich habe das vorliegen, mir damals eine Auszahlungssumme zugesagt von 329.000 D-Mark. Und jetzt, nach 30 Jahren, sind es genau die Hälfte, nämlich 89.000 Euro. Ja, ich habe das sogar schriftlich vorliegen, da steht sogar so ein komischer Kommentar drauf, darf dem Kunden nicht vorgelegt werden, diese Zettel. Ja, und wie kann ich da was machen? Da wird geworben, wurde von 7% Rendite pro Jahr ausgegangen. Aber wenn ich mit solchen Summen werbe und dadurch ja eine monatliche Beitrag oder einen jährlichen Beitrag über 40 oder 35 Jahre bekomme und dann hinterher zahle ich nur die Hälfte aus,
wie geht das? Herr Nauhauser.
Ja, danke auch für diese Frage. Sie haben mit dem Thema Sozialabgabenpflicht alles gesagt, was dazu zu sagen ist. Das ist, man hat im laufenden Spiel die Regeln verändert. Und das ist ein riesiger Vertrauensbruch, den die Politik da vorgenommen hat. Aber es wurde alles schon durchgeurteilt, war auch vor Verfassungsgericht schon. Die Politik durfte das machen. Und jetzt muss man Krankenversicherungsbeiträge zahlen. So als Hintergrund habe ich mal gehört von Politikern, ja, damals waren halt ein riesen Defizit dort. Und man hat gesagt, irgendwoher musste man das Geld zusammenkratzen. Und dann es war eigentlich eine schwierige Entscheidung. Und dann hat man sich halt für diesen Weg entschieden. Ich will das damit nicht verteidigen oder rechtfertigen. Aber der Drops ist gelutscht, um es mal platt auszudrücken. Das ist super, super ärgerlich und ich verstehe Ihren Punkt und wir haben ganz viele Beschwerden schon seit sehr vielen Jahren. Das ist ja schon eine Weile her. Ja, das ist sehr ärgerlich. Und dann kommt dazu noch, dass die Versicherer uns ja auch das Blaue vom Himmel versprochen haben und nicht nur Ihnen, sondern vielen anderen auch gesagt haben, ja, wenn wir das so hochrechnen, dann gibt es prognostiziert folgende Leistung und dann ist da ein Betrag von X und heute ist es die Hälfte von dem. Und das hängt damit zusammen, dass die Versicherer hier keine festen Garantien machen oder diese Beträge jedenfalls nicht garantiert haben, sondern viel, viel geringere Beträge garantiert haben. Und jetzt kam es halt anders. Und die dürften das alles kürzen, weil sie sagen, die Ausrede ist, ja, die Kapitalerträge waren halt auch geringer und wir können ja auch nicht zaubern. Und das ist so. Und weil das so ist, die Kapitalerträge macht der Markt, die macht nicht der Versicherer, die macht auch nicht der Portfolioverwalter, die können alle nicht zaubern. Die globalen Renditen entstehen auf dem Kapitalmarkt und was Sie jetzt machen können als Anlegerin, als Anleger ist, Sie nehmen sich aus diesem Topf der globalen Renditen Zinsmarkt auf der einen Seite, sehr sicher, im Moment 2-3%, oder Aktienmarkt, unsicher, historisch gesehen 4 Prozentpunkte mehr als der Zinsmarkt. Das wären im Moment 6-7%. Sie nehmen aus diesen beiden Töpfen, Sie gehen da rein in die Töpfe und das mit nicht mit angezogener Handbremse, sondern mit geringen Kosten. So, und die Versicherung ist halt ein Produkt, was keine geringen Kosten hat. Da haben wir jetzt auch Verträge, die sind nach 13 Jahren nach Abschluss immer noch im Minus, weil der Versicherer nicht nur hohe Anfangskosten, Abschluss, Vertriebskosten belastet, sondern jetzt auch noch die Deckungsstände kürzt, weil das heißt, wer jetzt rausgeht, der muss einen Stornoabschlag bezahlen, wegen gesunkener Zinsen und Klauseln im Kleingedruckten. Ob das alles so rechtens ist, wird sich noch zeigen. Da haben wir auch eine Klage laufen gegen die Allianz bei der Kürzung des Rentenfaktors. Eine andere Verbraucherzentrale Hamburg klagt gegen diese Stornoabschläge. Aber ja, also Rentenversicherung als Produkt zum Vermögensaufbau kann ich auch nur von abraten.
Danke, das war eine sehr vielschichtige Antwort mit dem großen Caveat. Achtung bei Versicherungen als Altersvorsorgeprodukten und mit der Erklärung, dass das rechtlich, was Ihnen widerfahren ist, Herr Herrmann, so alles okay ist. Das kann natürlich die Skepsis, die ich jetzt da auch raushöre gegenüber Anlageprodukten, wieder neu befeuern. Herr Jaruleski, ne? Herr Jaruleski, Sie rufen uns an aus Oberhausen. Ich glaube, Sie sind auch skeptisch gegenüber solchen Anlageprodukten am Kapitalmarkt. Was ist Ihre Alternative?
Ja, die Grundversicherung, die alle Leute haben, ist ja die deutsche Rentenversicherung, eine Zwangsversicherung. Die hat mit Riesenvermögen vor Jahrzehnten angefangen, mit Riesenvermögen, und hat im Laufe der Jahre immer wieder abspecken müssen, weil immer wieder zu wenig Geld da war, um Renten auszuzahlen. Im Augenblick wird aus öffentlichen Mitteln wird über 100 Milliarden Euro jedes Jahr in die Rentenversicherung eingezahlt, damit die Renten überhaupt, wie Norbert so schön gesagt hat, seinerzeit sicher sind. Es gibt also nach alledem, was ich in der Sendung euch mitgehört habe, keine Garantie für irgendeine Sicherheit im Alter. Die einzige Sicherheit, die ich kenne, die aber nicht propagiert wird, es gibt keine Zinsen und, ist die Anlage von wertbeständigen Dingen seit über 2000 Jahren, und zwar Gold. Warum wird für diese Geschichte so wenig bei normal Selbstständigen propagiert? Dann wäre die Geschichte schon wesentlich mehr propagiert und würde auch wahrscheinlich mehr Sicherheit bringen, denn das ist eine Menge von Material, die nicht mehr vermehrbar ist und aber leider Gottes nicht propagiert wird.
So, die Frage nach dem Gold ist ein Klassiker. Und Herr Clark, der natürlich auch von der deutschen Rentenversicherung ist, die ja auch mit angesprochen wurde, der hört das bestimmt auch öfter. Gold als gute Anlagemöglichkeit? Fragezeichen.
Also grundsätzlich muss natürlich jeder schauen, welcher Schuh passt. Ne? Also da gibt es natürlich jetzt, wir müssen natürlich in so einer Radiosendung schon generalisieren natürlich, und ich bitte da auch um Nachsicht, wenn das natürlich jetzt vielleicht für den einen oder anderen fremd klingt. Grundsätzlich die Problematik bei Gold ist ja letztendlich, dass das einfach mal ein Metall ist je nachdem, wie die Nachfrage nach diesem Metall ist, der Wert dieses Metalles hoch geht oder sinkt, steigt oder fällt. An sich bringt ja dieses Metall mir erstmal keine Erträge. Ja, das ist ja einfach ein physisches Metall, was ich habe, in Gold. Klar war jetzt natürlich zuletzt, auch nicht zuletzt durch viele Krisen, so, dass der Goldpreis sich positiv stark entwickelt hat, sehr gut entwickelt hat und dadurch natürlich dieses Thema auch mehr in den Fokus gerückt ist. So ein bisschen würde ich die Frage aber gerne auch an den Herrn Nahhauser oder an die Frau Bauer weiterspielen, weil ich weiß nicht, wie da die Einschätzungen sind. Ich gehe mal davon aus, ähnlich, weil es natürlich erstmal nur ein Metall ist und keine Erträge als solches bringt.
Herr Nahhauser.
Ja, Gold. Also ganz kurz, vielleicht bevor wir zum Gold kommen, Ihre Kritik, alles ist unsicher. Ja, das stimmt, aber ganz, also es wird nicht so schwarz sehen. Also die deutsche Rentenversicherung ist und bleibt natürlich die wichtigste Säule in der Alterssicherung in Deutschland. Da haben wir alle, wir sind alle Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, wir können politisch mitbestimmen, ja, ob wir an der gesetzlichen Rente sägen oder ob wir das nicht tun. Und wenn Sie die Bürgerinnen und Bürger fragen, die wollen nicht, dass da weiter dran gesägt wird. Im Gegenteil, die fanden das Herumsägen bei Einführung von ist da schon nicht so gut. Deswegen würde ich sagen, deutsche Rentenversicherung ist stabil, aber es ist ein Standbein und das zweite Standbein ist der Kapitalmarkt und da kommt es halt drauf an, dass sie es richtig angehen, damit das auch gut läuft. Und Gold ist für mich auch wieder so ein Beispiel, würde ich auch nicht machen, nicht als alleinige Lösung. Schauen Sie sich die historischen Renditen an. Gold in den letzten 120 Jahren hatte eine reale Rendite von 0,8% per annum. Real 0,8. Das ist nicht besonders attraktiv. Lassen Sie sich auch bitte nicht täuschen darüber, dass die letzten 10, 20 Jahre super waren. Da ist der Goldpreis sehr gut gelaufen, konnte auch mit dem Aktienmarkt mithalten. Aber im historischen Rückblick ist das nicht so und wird auch sicherlich die nächsten 30 Jahre nicht so weitergehen, weil Gold ist ein knappes Gut. Gold ist überhaupt nichts, was produziert. Es gibt keine Zinsen, keine Dividende. Da wird auf lange Sicht natürlich eine Beteiligung am Produktivkapital der Volkswirtschaft und das sind die Aktien. Gesellschaften, Unternehmenswerte, die wird auf lange Sicht ertragreicher sein als eine Anlage in Gold. Aber Sie können Gold beimischen. Das sagen wir, 5-10% kann man beimischen zur Risikostreuung, aber auch hier bitte nicht alles auf eine Anlage setzen.
Nicht alles auf eine Anlage ist, glaube ich, das, was Sie auch immer wieder betonen. Gold nur als Beimischung, zumal der Goldpreis im Moment sehr, sehr hoch ist. Wer jetzt einsteigt, wird große Probleme haben, damit Rendite zu erwirtschaften, oder?
Ja, das weiß man dann hinterher, das kann ich nicht sagen. Ne? Also vor 5 Jahren war das auch schon so, dass der Goldpreis relativ hoch war, ist er nochmal weiter gestiegen. Deswegen auch immer Demut vor der Zukunft und der Prognosefähigkeit der eigenen. Also das probieren ja immer, es gibt immer Bankanalysten, die sagen, na, jetzt steigt der Goldpreis. Andere sagen, nee, er fällt. Die anderen sagen, jetzt steigt der Aktienmarkt, jetzt steigen die Zinsen, jetzt fallen die Zinsen. Das Ganze, das ist wie so eine Gaukelei. Das ist ein Herumraten, eine Kaffeesatzleserei. Darauf sollte man niemals eine Anlagestrategie aufbauen. Die Anlagestrategie sollte immer prognoseneutral sein, das heißt möglichst breit diversifiziert und nicht auf Basis von irgendwelchen Erwartungen, dass jetzt Gold oder jetzt Aktien steigen werden.
Und genau darüber reden wir gleich weiter. Da geht es auch darum, was man eigentlich, wenn man schon ein bisschen älter ist, noch investieren kann und wie man dann investieren sollte. Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Bis gleich. Sie hören den Marktplatz mit dem Thema Geld anlegen fürs Altern. Wie spare ich eigentlich richtig oder wie lege ich mein Geld richtig an? Herrn Kais, den haben wir gerade schon in der Leitung gehabt, aber der kam nicht mehr zu Wort. Herr Kais, was ist Ihre Frage zu dem Thema?
Meine Frage ist, ich habe ein Depot viele Jahre schon bei einer Bank über Aktien, gute Werte. Und jetzt möchte ich den Aktienhandel aber selbst betreiben. Welchen Weg, kostenfreien Weg, gibt es, dass ich meine Aktien da praktisch von der Bank wegbekomme und selbst den Aktienhandel betreibe?
Okay, Sie wollen die Aktien selber verwalten. Was wäre da, ich glaube, Herr Nauhauser, das ist eine Frage für Sie, oder?
Bitte? Wobei die Produkt- und Warentester, Frau Bauer, kann da bestimmt noch ein bisschen mehr dazu sagen. Also ich kann nur sagen, Sie können das einfach übertragen, das geht kostenlos. Sie machen dann eine neue Bankverbindung bei einem neuen Broker oder einer neuen Bank und dann beauftragen Sie die quasi, diese Bestände einzuziehen und das ist kostenlos und auch die ganze steuerliche Transaktionshistorie wird dann auch mit übertragen. Und wie Sie eine günstige Bank finden, da gebe ich weiter an Frau Bauer.
Ja, danke. Also es ist auf jeden Fall klar, dass es günstiger ist, wenn Sie online handeln, aber Sie wollen es ja selber in die Hand nehmen. Das heißt, Sie können das ja dann auch online machen. Sie brauchen ja dann keinen Berater. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Ich kenne jetzt Ihr Depot nicht im Einzelnen. Es gibt natürlich sehr günstige Möglichkeiten über die sogenannten Neo-Broker, die auch teilweise wirklich kostenlosen Handel anbieten, meistens mit ETF. Die haben aber auch Aktien. Da müsste man aber schauen, ob da auch wirklich, wenn man sich jetzt da einen aussucht, ob der auch wirklich alles im Angebot hat und ob alles auch kostenlos ist. Manchmal gibt's da dann doch auch noch Gebühren. Das ist vielleicht aber auch Geschmackssache. Also ich würde Ihnen empfehlen, bevor Sie jetzt umziehen mit Ihren Wertpapieren, dass Sie sich einfach mal anschauen. Also Sie können gerne bei uns auf test.de über Depotkostenvergleich, also test.de/Depotkosten, können Sie vergleichen, was es für Anbieter gibt, die für Sie in Frage kommen, Direktbanken eben oder Neobroker, und dann einfach mal schauen, auch ob Sie mit den Eingaben klarkommen. Ich finde nämlich auch, dass es immer auch so ein bisschen drauf ankommt. Manches findet man schon von Anfang an ziemlich kompliziert. Anderes ist alles sehr intuitiv. Das ist sicherlich eine individuelle Geschichte. Und dann, wenn Sie dann soweit sind, dann machen Sie das so, wie der Herr Nauhauser gesagt haben. Dann eröffnen Sie ein Depot und lassen Ihr anderes Depot sozusagen von denen übertragen.
Mhm. Also das wär, Frau Bauer ist Ihr Name?
Frau Bauer, genau.
Ja, Frau Bauer, geben Sie mir bitte nochmal dieses Test,
also,
wo ich praktisch diese Depotkosten
genau.
erfahre, ne? Oder günstige Depotkosten.
Ja, das ist www.test.de
ja.
und dann / Depotkosten.
Aha, das wäre das eine. Und was ich noch nicht verstanden habe, wenn ich die selbst, den ganzen Aktienhandel, weil ich habe damit schon viele, viele Jahre zu tun, wenn ich den selbst betreiben will und auch natürlich kontrollieren will oder beziehungsweise betreiben will, welchen Weg müsste ich gehen? Welchen kostenfreien Weg?
Also,
weil Sie nannten, wieder über eine Bank?
Ja, Sie können nicht, als privater Anleger können Sie nicht direkt an eine Börse gehen. Sie brauchen ein Depot bei einem Broker oder einer Bank. Und das kostet oft schon, also nicht unbedingt das Depot. Es gibt ja einmal die Gebühren für die Verwahrung der Wertpapiere. Die ist dann bei Online-Anbietern in der Regel kostenlos. Und dann gibt es eben noch die Kaufkosten. Und die Kaufkosten, die sind nicht immer weg. Also es kann schon sein, dass Sie da bezahlen müssen. Sie können mal bei den Neobrokern schauen, was die anbieten. Die haben aber als kostenlose Angebote eben sehr oft ETF-Sparpläne. Sie können dort natürlich auch Aktien kaufen und verkaufen. Da müssen Sie eben schauen, wie da die Konditionen sind und ob die Aktien, die Sie im Depot haben, also selbst wenn da kostenlose Aktienkäufe und Verkäufe möglich sind, kann es aber sein, dass nicht alle Aktien dort im Angebot sind. Also dass Sie gar nicht dort alle Ihre Aktien handeln können. Das müssten Sie vorher überprüfen, bevor Sie wechseln.
Herr Kais, danke für die Anregung. Das wird bestimmt auch einige andere beschäftigen, die sagen, ich möchte das jetzt selber machen, auch um Kosten zu optimieren. Eine Frage, die viele Hörer im Hintergrund jetzt gestellt haben, ist, wir reden jetzt hier die ganze Zeit über Geldanlage an den Börsen. Was ist denn eigentlich mit dem Klassiker, auch für viele Deutsche, mit der Immobilie? Und meine Kollegin Britta Mersch, die hat die ganze Zeit dem Hörer oder Ihnen als Hörerinnen und Hörer zugehört am Hörertelefonteam. Ja, vielleicht könntest du das nochmal ein bisschen bündeln.
Genau, also wir haben ganz viele Fragen bekommen, was ist jetzt eigentlich die richtige Strategie, ETF oder Anleihen? Vielleicht können Sie da nachher auch nochmal drauf eingehen. Aber wirklich, eine Hörerin hat geschrieben, sie hat vor 20 Jahren eine Wohnung gekauft, die ist gut vermietet, ist jetzt auch schuldenfrei und sagt, das ist eigentlich eine beruhigende Wertanlage und hat da einfach ein gutes Gefühl dabei. Weil sie hat auch Erfahrung gemacht mit einer Lebensversicherung und das fand sie eigentlich nicht so gut. Da hat sie keine Wertsteigerung gesehen.
Also. Die Immobilien im Topf, im Anlagetopf. Das ist jetzt natürlich sehr pauschal gefragt. Sind die immer noch eine gute Geldanlage oder sind die Preise im Moment einfach zu hoch?
Vielleicht kann ich darauf kurz was sagen. Also die tatsächlich 20 Jahre, dann wird wahrscheinlich jede eigene Immobilie besser sein als jede andere private Rentenversicherung, weil Immobilien in den letzten 10, 15 Jahren einfach richtig gut im Wert gestiegen sind. Davor allerdings sind sie nicht so stark im Wert gestiegen. Aber ich will die Immobilie da gar nicht schlecht reden. Also das ist ja für viele auch nicht nur eine Geldanlage, sondern auch eine Lebensqualität. Und wenn man in den eigenen vier Wänden wohnt, das bietet ja viele Vorteile. So und allein deshalb ist das ja auch völlig richtig zu sagen, ich mache da eine Immobilie und da entscheiden sich ja etwa die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger hierzulande für die eigene Immobilie. Und wenn man diesen Weg geht, dann ist nur mein Rat immer, dann gucken Sie, dass Sie die Schulden möglichst rasch abzahlen, denn dann spart man sich teure Kreditzinsen. Und auch bitte bei der Immobilienfinanzierung nicht so komplizierte Bausparkombinationen sich verkaufen lassen. Also da gibt es auch wiederum Banken und Bausparkassen, die sagen, brauchen Sie einen Bausparvertrag für die. Nein, brauchen Sie nicht. Sie brauchen einfach nur ein Darlehen, das Sie relativ schnell und zügig abzahlen. Und dann ist natürlich auch eine Immobilie ein sehr solider, guter Baustein fürs Alter. Die müssen aber immer auch gucken und berücksichtigen, dass Sie dann im Alter noch ein bisschen Geld auf der hohen Kante haben. Denn dann müssen Sie die Heizung austauschen, müssen Sie das Dach neu decken oder der Gesetzgeber zwingt Sie dazu, Letzteres zu tun. Das muss man ja auch machen. So eine Immobilie ist ja nach 40 Jahren, ist ja da ganz viel kaputt und das muss man immer wieder austauschen. Und deswegen, ist definitiv eine Altersvorsorge. Und dann muss man auch nicht mehr so viel am Kapitalmarkt anlegen. Dann ist die Devise schuldenfrei werden an erster Stelle. Und wenn man das geschafft hat, Rücklage aufbauen, um im Rentenalter dann eben auch die nötigen Reparaturen bezahlen zu können und nicht nochmal Kredite aufnehmen zu müssen.
Es gibt noch eine sehr konkrete Frage von einem Hörer. Er hat eine Lebensversicherung seit 1999 und sagt, sie bringt leider nicht sehr viel Ertrag. Seit 2021 zahlt er nicht mehr ein und will sie jetzt ruhen lassen bis 2032. Aktuell sind da 37.000 Euro. Und er fragt, sollte man die Versicherung auflösen, das Geld besser anders anlegen oder einfach ruhen lassen? Was ist da der Tipp?
Das kann man ausrechnen. Also da muss man die Daten haben, was würde man jetzt rauskriegen? Und dann guckt man, was zahlt denn der Versicherer in welchem Zeitraum aus? Und dann kann man dann ausrechnen, welche Rendite kriegt man denn dann oder müsste man anderweitig erzielen, um zu der gleichen Summe zu kommen? Und das könnte man dann auch noch machen mit Beiträge einzahlen. Das machen wir zurzeit relativ oft. Das machen wir in all unseren Beratungen regelmäßig, weil das die häufigste Frage ist. Ich habe eine alte Rentenlebensversicherung, die Rendite ist schlecht. Was mache ich denn damit? Und wie gesagt, man kann es ausrechnen. Und wenn wir das nachrechnen, dann ist es im Moment tatsächlich so, dass Weiterzahlen relativ oft vorteilhaft ist. Das liegt halt daran, dass wenn man kündigt, sind jetzt plötzlich die Stornoabschläge sind gewaltig in die Höhe geschossen, weil die Zinsen so stark gesunken sind. Und da berufen sich die Versicherer auf Klauseln. Und diese Stornoabschläge fallen halt weg, wenn man den Vertrag fortsetzt. Also meine Antwort ist, rechnen und auf Basis der ausgerechneten Renditen entscheiden, welchen Weg man wählt.
Und rechnen kann man mit Ihrer Hilfe, mit Hilfe der Verbraucherzentralen oder kriegt man das auch alleine hin?
Das kommt jetzt drauf an. Also es gibt auch Verbraucher und Verbraucher, die kriegen das alleine hin. Es gibt Rechner bei der Stiftung Warentest. Es gibt auch bei zinsen-berechnen.de kostenlose Online-Rechner, wo man sowas eingeben kann. Also man muss da jetzt nicht selber in Mathematik besonders begabt sein oder das in Excel programmieren können. Die Schwierigkeit besteht eher darin, die richtigen Daten aus den komplizierten Versicherungsunterlagen herauszulesen. Aber wenn man das kann, ja, dann kann man solche Rechner Stiftung Warentest oder zinsen-berechnen.de nutzen und das auch selbst ausrechnen.
Danke.
Eine Frage ist noch zum Thema Aktien. Bei wie viel Prozent Gewinnsteigerung sollte man verkaufen? Gibt es da eine Faustregel?
Nein. Also,
da kann ich vielleicht was dazu sagen. Da man ja nicht weiß, also es gibt ja auch öfters mal die Idee von Leuten, ja, jetzt ist der Aktienmarkt auf einem Höchststand, dann muss es jetzt ja wieder runtergehen. Das stimmt nicht. Also es kann von einem Höchststand zum nächsten gehen. Das heißt, genauso kann man halt auch nicht sagen, wenn die Aktien jetzt auf einem bestimmten Niveau sind, dass es jetzt unbedingt verkauft werden muss, weil es dann einfach schlecht läuft. Ich würde das anders machen. Ich würde mir überlegen, wie lange brauche ich eigentlich mein Geld? Und wenn man sein Geld jetzt noch 30 Jahre anlegen kann, dann kann man das auch in den Aktien liegen lassen, selbst wenn die jetzt auf einem Höchststand sind. Wichtig ist, dass man immer schaut, dass das Risiko, was man eingehen möchte, stimmt. Also nicht einfach anfangen jetzt, weil Euphorie herrscht am Aktienmarkt oder an der Börse. Oh, dann mache ich jetzt eben 80% Aktien statt 50% oder statt 30%. Das sollte man nicht machen. Man sollte einfach immer bei seinem, was man sich ursprünglich mal überlegt hat, strikt dabei bleiben und so läuft es dann eigentlich auch am besten.
Also tendenziell halten. Das wäre vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, um unseren nächsten Hörer zu Wort kommen zu lassen. Herr Balke, Sie rufen uns aus Spanien an. Welche Erfahrungen haben Sie mit der Geldanlage gemacht?
Gute und schlechte, natürlich. Ich habe einige Leichen im Keller.
der Herr vorhin, Potami oder wie er hieß,
ja,
hatte berichtet von seiner Anlage in erneuerbare Energien. Meine Strategie ist die, dass ich nur kaufe und verkaufe, wenn ich mit Verlusten rechne. Soll heißen, auch verkaufen, nur wenn ich erwarte, dass sie fallen. Und auch kaufen, nur wenn ich erwarte, dass sie fallen.
Das klingt so, als würden Sie sehr aktiv Einzelaktien managen, kaufen und verkaufen.
Ja, ja, genau. Ich habe etwa 100 Stück. Das sieht erstmal sehr unüberschaubar aus. Aber bei nur 10 dieser Aktien habe ich auch nur die Hoffnung, dass sie steigen. Der Rest kann von mir aus fallen.
Das ist also Ihre Kalkulation.
Je besser. Mhm. Ja, naja, das Problem ist, dass wie beim Glücksspiel, oder nicht wie beim Glücksspiel, sondern wie immer, Gewinne, da denken die Leute meistens, naja, habe ich ja recht gehabt. Aber Verluste, dann denken sie, naja, die anderen haben mich über den Tisch gezogen oder wie auch immer. Aber auch die Verlust, also auch die Gewinne, beruhen auf einem Irrtum. Denn nicht mal der Chef der Deutschen Bank kann die Deutsche Bank Bilanz lesen. Hm. Also sowas wie Wirecard. Hm. Was waren das für Geschichten davor? Hm. Lehman Brothers. Welt, nehmen Sie irgendeine Krise, ist es gleich. Alle diese Ratingagenturen haben uns alles Mögliche versprochen. Aber da höre ich gar nicht hin.
Ich würde Ihren Grundgedanken mal aufgreifen und würde nochmal an Herrn Nauhauser weiterspielen. Der Grundgedanke bei der Geldanlage, man muss auch mit Verlusten rechnen, wobei man in Ihrem Fall auch sagen muss, dass Sie ja aktiv auch in Einzelaktien investieren. Aber dieser Grundgedanke, man muss mit Verlusten rechnen, auch wenn langfristig die Rendite immer gut war, können wir den mitnehmen, Herr Balk, Herr Nauhauser?
Also tatsächlich, wenn Sie einzelne Aktien kaufen, dann stehen die Chancen größer, dass Sie da mit einzelnen Aktien im Minus abschließen werden, als dass Sie mit den einzelnen Aktien im Plus abschließen werden. Da gibt es eine schöne Untersuchung von Arizona State University. Die haben das für, 28.000 oder sowas US-Aktien, hat das mal einer ausgerechnet, wirklich geguckt, jede einzelne Aktie, die ist an die Börse gegangen und dann ist sie verschwunden. Die meisten verschwinden ja irgendwann wieder, werden aufgekauft oder gehen pleite oder werden delistet oder gehen in andere Unternehmen auf. Und dann hat man wirklich geguckt über die Lebenszeit dieser Aktiengesellschaft, wie war denn die Rendite? Und tatsächlich ist es so, die Mehrzahl hat über die Lebenszeit keine positive Rendite erwirtschaftet. Ja, und wie passt das zu der Aussage, der Aktienmarkt steigt auf lange Sicht? Ja, deshalb, weil es einige wenige gibt, die den gesamten Aktienmarkt ganz stark nach oben treiben. Und deswegen ist es eben auch vorteilhaft, nicht in einzelne Titel zu investieren, sondern in den gesamten Markt, so wie das man über den Index-ETF machen kann. Weil dann hat man auch die wenigen großen Aktien, in den letzten paar Jahren waren das die Big Techs, die haben den Aktienmarkt in der Welt nach oben getrieben. Übrigens alles amerikanische Aktien, von wegen Amerika sei ein Risiko. Nee, ist auch eine Chance. Also das sind dann einzelne Aktien, die den Markt nach oben treiben. Und ja, also ich würde das nicht so machen mit einer Einzelaktienstrategie. Ich würde, wie gesagt, alle Aktien kaufen. Ich würde nicht nach der Nadel im Heuhaufen suchen, sondern den ganzen Heuhaufen kaufen. Aber die Aussage ist richtig. Also viele Aktien werden auch schlecht performen, ja.
Also danke, Herr Balke, für Ihre Anregungen, die Sie uns gegeben haben, darüber nochmal nachzudenken. Herr Nauhauser, nochmal kurz, Sie kriegen übrigens Gegenwind auch nochmal von einem Hörer, der sagt, das kann man überhaupt nicht so sagen, diese Aktienrendite, die Sie da versprechen über die Breite hinweg, das sei überhaupt nicht wahr. Er selber sei mit einem sechsstelligen Betrag seit 4 Jahrzehnten in Aktienfonds und ETFs investiert und diese Rendite, Sie sprachen vorhin von 5% nach Abzug der Inflation, das stimme nicht.
Stimmt. Doch, das kann jeder nachlesen. Da gibt es Literatur dazu. Können Sie nachgucken. So, wenn Sie googeln wollen, Triumph of the Optimist, 101 Years of Global Investment Returns. Das ist Evidenz in Literatur, 5,3 real, also nach Inflation. Die Basis waren 21 Aktienmärkte weltweit seit 1900 bis 2020.
Danke. Britta, was beschäftigt die Hörer noch?
Wir haben noch einige Fragen bekommen von Menschen, die wenig Geld haben, die zum Beispiel Arbeitslosengeld empfangen oder Bürgergeld, die sich auch um ihre private Vorsorge kümmern möchten, aber fragen, was ist da eigentlich anrechnungssicher bzw. anrechnungsfrei? Gibt es da wirklich nur die Produkte wie die Riester-Rente? Was Ein Hörer sagt, ist sehr unattraktiv eigentlich von der Rendite her aus seiner Sicht. Also welche Strategie gibt es da?
Ja, wenn Sie wollen, kann ich gern
sehr gerne
mich an die Frage herantrauen.
Jawohl, Herr Klack.
Grundsätzlich ist es so, wenn die Perspektive, es kommt ja auch immer darauf an, ob man jetzt mit Anfang 30 Bürgergeld kriegt und eben auch man mit allen rechnen muss, auch mit dem Guten, also dass man wieder seine Situation deutlich verbessern kann, oder ob man eben in der Perspektive ist, nein, man ist Mitte 50, man hat einen Rentenanspruch von 300-400 Euro durch eine lange Selbstständigkeit oder Ähnliches, wo man nicht eingezahlt hat. In solchen Fällen kann man schon auch, wenn man jetzt sozusagen die Regelungen sich anschaut bei der Grundsicherung im Alter, was jetzt im Endeffekt ähnlich dem Bürgergeld ist für Menschen, die eben im Rentenalter sind und dann eben neben einer zu kleinen Rente eine aufstockende Leistung erhalten von der Stadt oder vom Landkreis. Und da ist es so, dass die ersten 100 Euro an Rente, die man sich durch eigene Einzahlungen, und zwar nicht über eine Pflichtversicherung aus dem Job, sondern durch freiwillige Einzahlungen, zum Beispiel in die deutsche Rentenversicherung, aber halt auch, so wurde schon erwähnt, in Riester oder in Basisrenten, die werden mir dann später sozusagen an dem, ich nenne es jetzt einfach mal Bürgergeld, Grundsicherung im Alter dann nicht angetastet und angerechnet, sodass auch in der Situation, wo ich davon ausgehe, nein, ich werde mich nicht selber finanzieren können, Möglichkeiten bestehen. Und das ist, ich meine, seit 2018 so, dass man da eben auch, früher hatten wir es in der Beratung schwierig, da mussten wir wirklich sagen, nee, da macht es nicht Sinn, fürs Alter zu sparen. Also auch in so einem Fall macht es jetzt Sinn, weil eben diese 100 Euro bleiben ja auf jeden Fall dann anrechnungsfrei und die habe ich dann sozusagen oberhalb dem normalen Regelsatz zusätzlich, ja. Mhm.
Was ist denn mit Menschen, die zwei Staatsbürgerschaften haben? Ein Hörer hat sich gemeldet, möchte anonym bleiben, hat die deutsche und die amerikanische Staatsbürgerschaft, möchte privat fürs Alter vorsorgen und hat die Erfahrung gemacht, Banken bieten ihm keine Produkte an bzw. Depots, da sie sich nicht mit den Steuern beschäftigen wollen. Er hätte gerne ein paar Tipps.
Ist einem von Ihnen das schon passiert, Frau Bauer? Hm?
Ja, wir haben auch Anfragen dazu bekommen. Allerdings ist es schwierig, da Tipps zu geben. Es ist tatsächlich so, dass viele Banken einfach sagen, sie machen das nicht. Also den einzigen Tipp, den ich da geben kann, ist tatsächlich, dass man sich einfach weiter erkundigen sollte, ob man eine Bank findet, die da weiterhilft.
Ich würde zum Schluss der Sendung noch mal gerne auf das andere Ende des Sparens oder des Geldanlegens kommen, nämlich was man eigentlich im Alter macht, wenn man parallel zur Rentenversicherung denn noch was angespart hat. Wie nimmt man denn da eigentlich Geld wieder raus? Denn das ist ja auch eine ganz entscheidende Phase. Da liegt jetzt eine Rentenversicherung, da liegt eine Altersvorsorge vielleicht des Arbeitgebers noch, da liegt was Angespartes. Wie viel entnehme ich? Alles auf einmal, Herr Clark, oder wie macht man das?
Grundsätzlich würde ich gerne die Frage an den Herrn Nauhauser weiterspielen. Grundsätzlich, was ich dazu sagen kann, ist, wenn wir jetzt im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge sind, da kann es natürlich schon aus steuerlichen Gründen Sinn machen, dass über verschiedene Steuerjahre eine Auszahlung zu wählen, wenn es diese Option gibt, damit man eben, gerade wenn es dann um Einmalzahlungen geht, nicht in einen recht hohen Steuersatz kommt. Ansonsten weiß ich nicht, ob der Herr Nauhauser da noch was sinnvoll ergänzen kann.
Mhm. Herr Nauhauser.
Gerne, aber zu dem US-Bürger. Es gibt so Organisationen, nur dazu noch kurz, ich meine, die heißen Americans Abroad. Da gibt es auch Beratung für diese, diese steuerliche Besonderheiten, die gibt es, ja. Aber da nur Americans Abroad heißt diese Organisation, glaube ich. Mhm. Die kann da vielleicht auch weiterhelfen. Zu der Frage Entnahme, die muss eben bedarfsgerecht sein. Wenn zu uns kommen ja Verbraucher und Verbraucher, die sagen, ja, ich brauche noch mal 150 Euro monatlich, was könnte ich denn da machen? Da ist eine Rentenversicherung, soll ich die in die Auszahlphase gehen, soll ich einen Rentenfaktor nehmen oder die Rente, die der private Versicherer mir bezahlt? Was habe ich sonst für Alternativen? Und leider ist es so, bei diesen privaten Renten, wenn man sich das mal durchrechnet, dann bekommen sie da für 100.000 Euro, die sie anlegen, oftmals nur 3.000 Euro garantierte Rente pro Jahr. Ja, Jahr. Ja, das sind 250 pro Monat. Das ist also 3% von dem angelegten Betrag zahlt man ihnen dann als Garantie Rente. Da kann ich sagen, na, eine Bundesanleihe kriege ich auch 3%. Und dann habe ich mein Kapital ja noch vollständig. Also das ist so eine Überlegung. Nimmt man eine private Rente? Klar kann es da vielleicht noch Überschüsse geben. Aber wie wir gehört haben, die Überschüsse sind ja nicht sicher, können auch bei Null liegen. Oder aber, was gibt's dann für Alternativen? Ja, man kann auch Entgeltpunkte bei der Deutschen Rentenversicherung kaufen quasi, Entgeltpunkte, und das dann umwandeln. Und dann gibt's mehr gesetzliche Rente. Da raten wir dann immer, machen Sie einen Termin bei der Deutschen Rentenversicherung und lassen sich das mal ausrechnen. Und dann kann man das ein bisschen gegenstellen. Und ansonsten gibt es viele Optionen. Also Sie können einen Bankauszahlplan wählen. Da kriegen Sie 2,5% vielleicht Zinsen fest und können 10 Jahre lang sich einen bestimmten Betrag auszahlen lassen. Wenn Sie sagen, ich will ein bisschen mehr Rendite haben und ist auch für mich das Risiko ist auch in Ordnung, können Sie auch einen ETF-Auszahlplan nehmen, also wie sparen, nur rückwärts. Dann lassen Sie Ihr Geld vielleicht am Aktienmarkt liegen oder vielleicht auch im sicheren Zinsmarkt. Gibt ja auch Renten-ETF mit Zinspapieren und dann lassen Sie sich da monatlich 100 Euro auszahlen. Auch das ist denkbar. Also in unseren Beratungsgesprächen ist es oftmals so ein Mix. Ja, also ein bisschen Zusatzeinkommen, aber trotzdem noch die Flexibilität aufrechterhalten, auf den Betrag zugreifen können. Kann auch mal eine Festgeldtreppe gut sein, dass man sagt, 20.000 Euro mal 3 Jahre fest und nochmal 10.000 Euro 4 Jahre fest als Sparbrief ohne Risiko. Und dann ist diese Mischung das, was dem Bedarf der Verbraucherinnen und Verbraucher entspricht.
Ich schiebe jetzt die allerletzte Frage hinterher, weil wir auch einen Hörer haben, der sagt, ich habe eine Lebensversicherung ausbezahlt bekommen, ich habe jetzt 200.000 Euro, das ist toll für mich. Was mache ich denn damit? Denn ich bin ja schon relativ alt, kann ich die irgendwie noch ertragreich anlegen oder soll ich jetzt auf Nummer sicher gehen?
Ja, wie gesagt, auf Nummer sicher heißt 2-3%. Wenn Sie bei Stiftung Warentest mal gucken, vielleicht hier und da meine Direktbank auch noch mal etwas mehr als 3%. Oder riskant, ich weiß jetzt nicht, wie der Anlagehorizont von dem Herrn ist. Wenn der noch 10, 20 Jahre hat, kann man natürlich auch sagen, okay, ein Teil vielleicht noch am Aktienmarkt investieren.
67 Jahre alt. Mhm.
67, ja. Fast. Das kommt jetzt drauf an. Ne? Wenn man sagt, ich brauche das Geld sowieso nicht, das wird alles eher an meine Kinder vererbt, dann kann man natürlich darüber nachdenken, noch einen Teil am Aktienmarkt zu investieren. Wenn man sagt, ich brauche das, weil Dachreparaturen, ich will das so für den Pflegekosten sicher haben, dann vielleicht eher sicherheitsorientiert anlegen. Aber das lässt man dann wirklich, das muss man in einem Beratungsgespräch klären.
Und damit hatten Sie, Herr Nauhauser, das Schlusswort in der Sendung Marktplatz. Heute ging es um die Geldanlage. Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, Karin Bauer war dabei von Finanztest und Bernhard Clark von der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg. Britta Mersch, meine Kollegin, hat die Hörerfragen betreut. Im Marktplatz in der nächsten Woche hören Sie was über Reisen für den kleinen Geldbeutel. Und jetzt kommt hier gleich Umwelt und Verbraucher mit Georg Ehring, der unter anderem die Frage klärt, wohin mit alter Kleidung. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.